Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Koak und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Koak und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Daniela Kluckert. Sie ist parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und neben ihren Themenschwerpunkten digitale Infrastruktur, digitale Gesellschaft, Elektromobilität, Mobilität 4.0 und Schifffahrt ist sie auch Beauftragte für die Ladesäuleninfrastruktur. Und seit 2017 ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag, tritt für den Wahlkreis Berlin-Pankow ein. Ist die Diplom-Volkswirtin, war in der 9. Legislaturperiode Vizevorsitzende des Bundestagesausschusses für Verkehr und Mitglied der Enquetekommission Künstliche Intelligenz. Und im März 2018 wurde sie zur stellvertretenden Landesvorsitzenden der FDP Berlin und im Mai 2021 zum Mitglied im Bundesvorstand der FDP gewählt. Daniela ist auch verheiratet und Mutter einer Tochter. Und sie hat ein kleines Geheimnis. Als kleines Kind wollte Daniela partout nicht mit dem Bobbycar fahren. Stattdessen wollte sie einfach ihr Bobbycar anschieben. Herzlich willkommen, liebe Daniela.
Ja, hallo Anne, hallo Philipp.
Herzlich willkommen.
Also, liebe Daniela, also Bobbycar lieber anschieben als fahren, das ist eine super interessante Geschichte. Könnte man sagen, dass es kein Wunder ist, dass du beim Ministerium für Digitales und Verkehr gelandet bist? Oder wolltest du immer den Draufblick haben auf die Problematiken? Und hat sich das Anschieben, also beispielsweise mit Anstoßen von den Themen im digitalen Bereich, fortgesetzt in deinem Leben?
Ja, etwas anschieben, das ist natürlich etwas, was Politiker, glaube ich, durchweg auszeichnet, dass sie Dinge anschieben wollen, nicht einfach irgendwo draufsetzen und mitfahren, sondern Dinge verändern wollen. Und das ist natürlich toll, dass ich das an dieser Position hier im Ministerium machen darf, dass ich die Ehre habe, an dieser Stelle Deutschland voranzutreiben. Und dann natürlich noch mit so schönen Themen, Digitalisierung, Elektromobilität, Ladesäule, Infrastruktur, Seeschifffahrt. Das sind enorm wichtige Themen für Deutschland und da arbeiten wir auch sehr hart.
Sag mal, du bist da in ein wirklich herausforderndes Amt reingekommen, hast dich hingearbeitet. Ich vermute, da ist auch sehr viel Druck damit verbunden, weil die Erwartungen so hoch sind. Wie gehst du damit um? Was ist so deine Taktik zwischen all diesen, ja, man muss und man sollte und man könnte Sprecherinnen und Sprecher um dich herum, dann so deinen eigenen Weg zu gehen?
Ja, also es ist so, dass ich natürlich sehr viele Pflichtaufgaben habe. Also ich vertrete den Minister Wissing in den parlamentarischen Fragen, die mich betreffen, aber auch generell, zum Beispiel in der Fragestunde im Bundestag oder Ähnliches, aber auch in den Ausschüssen. Und da ist es natürlich schon so, dass insbesondere im Digitalbereich, also ich war ja vorher für Verkehr und digitale Infrastruktur zuständig, auch für künstliche Intelligenz, aber also es gibt schon so ein paar Spezialthemen im Digitalbereich. Ich muss ich zugeben, war ich am Anfang jetzt nicht so die größte Expertin, musste ich mich auch erst einarbeiten. Und das wird einfach erwartet, aber dafür haben wir hier auch wunderbare, wirklich, also extrem engagierte Mitarbeiter, die einem dann auch helfen, die mich dann briefen und dass man dann da auch die eigene Linie findet. Das ist das eine. Das andere, was ich dazu sagen kann, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist, dass es natürlich sehr viele Leute gibt, die meinen, was besser zu wissen, manchmal auch, weil sie älter sind. Die gibt es überall und da muss man dann irgendwie auch seinen Weg finden, mit umzugehen und zu sagen, ja, ist ganz nett, was du jetzt sagst, aber ich habe da auch eine andere Meinung zu, wir haben da eine andere Meinung zu, das Land muss woanders hingehen und da so seine Linie zu finden. Kann ich auch noch mal kurz sagen, ich habe am Anfang natürlich, als ich Politik gemacht habe, mir auch so die Leute um mich herum angeschaut und überlegt, wie machen die das? Aber das ist nicht der richtige Weg. Man muss seinen eigenen finden. Man muss da seinen Weg finden, wie man die Dinge angeht, welchen Weg man findet. Und dann ist man auch, würde ich sagen, erfolgreich.
Wie ist es eigentlich, Daniela, also den eigenen Weg finden? Du hast ja was vorgefunden. Wie ist der Status quo, deiner Meinung nach, in Sachen Digitalisierung?
Wir sind in ganz vielen Sachen weit zurück. Bei einigen Dingen läuft es jetzt schon ganz gut. Das ist dann immer nicht nur unser Erfolg, sondern das ist dann auch natürlich die Arbeit von den Vorgängern. Das kann man auch, finde ich, immer so zugeben. Also zum Beispiel sind wir bei dem Glasfaserausbau wirklich einige Schritte vorangekommen. Also viele Dinge, die vorbereitet worden sind, die erfüllen sich jetzt sozusagen dann auch mit Anschlüssen im Glasfaserbereich. Wir sind jetzt in Europa gab es neue Bewertung dessen und da sind wir auf dem 4. Platz. Das ist gar nicht so schlecht, aber da kann jetzt natürlich nicht zufriedenstellen. Also wir haben ja auch in der Digitalstrategie 3 Projekte nach vorne gezogen. Da ist die Digitalinfrastruktur eines davon. Da müssen wir deutlich besser werden. Und dann sind wir natürlich aber in einigen Bereichen auch wirklich noch in überhaupt keiner Art und Weise auf einem Level, auf dem wir sein sollten. Also ich sage mal zum Beispiel, die Digitalisierung der Verwaltung ist, finde ich persönlich auch als Bürgerin, eine einzige Katastrophe. Das Gleiche gilt für das Bildungssystem. Da sehen wir um uns herum, wie Dinge eigentlich funktionieren könnten. Und es ist frustriert und heimlich, dass wir da nicht weiter sind. Da müssen wir sehr, sehr viel weiterkommen, um auch ein adäquates Angebot machen zu können für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen.
Wir werden gleich nochmal auf diese Themen separat eingehen. Verwaltung, Bildung sind auch für uns wichtige Schwerpunkte. Aber vielleicht nochmal so eine grundsätzliche Frage. Ich bin auch persönlich sehr viel im Ausland unterwegs, Osteuropa, Nordeuropa, ja, kreuz und quer Asien. Und da ist schon noch einerseits eine hohe Anerkennung gegenüber dem, was in Deutschland passiert, da auch was in der Vergangenheit passiert ist. Gleichzeitig merkt man aber auch so ein bisschen, ihr seid ja selber nicht mehr so toll. Also was wollt ihr uns denn jetzt sagen? Und muss es nicht eigentlich unsere Ambition sein, dass wir nicht mehr nur so die Löcher flicken und so das Grundsätzliche schaffen, sondern dass wir wirklich sagen, hey, nein, wir wollen da wieder absolut an die Spitze und wir artikulieren das auch und wir haben da ein Selbstbewusstsein. Mir persönlich fehlt das manchmal so ein bisschen in der Diskussion, weil wir sehr stark, wir müssen mal erstmal das Grundsätzliche hinbekommen, aber eigentlich wäre es doch toll, auch wieder zu sagen, nee, wir wollen ganz bewusst in diesen Bereichen wieder Weltspitze sein. Wie siehst du das?
Ich glaube, manchmal reden wir uns auch schlecht. Oder schlechter als wir sind und geben dann auch so ein Bild nach außen irgendwie, dass wir immer über uns selbst nörgeln. In einigen Teilen stimme ich dem zu, das kann uns überhaupt nicht zufriedenstellen. Also gerade dieses Thema Verwaltung ist, dass man eigentlich faktisch gar nichts digital machen kann fast. Es ist eigentlich eine Katastrophe, dass wir auch analoge Prozesse immer dann so übersetzen, wie sie analog sind und dadurch Medienbrüche schaffen und so weiter. Das ist alles nicht in Ordnung. Aber in sehr vielen Bereichen sind wir auch immer noch wirklich Weltspitze. Also ich bin viel in Deutschland unterwegs, bei Startups, aber auch bei großen Unternehmen, bei Weltkonzernen, die wir haben, bei Universitäten im KI-Bereich. Das ist alles Spitze. Also nicht alles ist immer überall Spitze, aber wir spielen da ganz oben mit in den Innovationen, in den Ideen. Jetzt müssen wir es auf die Zielgerade bekommen. Zum Beispiel auch bei dem Thema Mobilität und Klimaschutz. Ich will jetzt mal ein Beispiel herausnehmen. Ich hoffe, es nimmt mir jetzt keiner übel. Aber was zum Beispiel Airbus da in Hamburg leistet an Forschung im Bereich des Wasserstoff, auch das wird dann global skaliert werden, hoffe ich, und globale Anwendungen finden. Da sind wir Trendsetter auch. Da haben wir auch die Power. Also als Land, weil wir so viele Talente haben, aber auch, weil wir so divers sind, weil wir schimpfen ja auch oft darüber, dass unser Land durch die Bundesländer so ein Flickenteppich auch an Regelungen ist. Andererseits haben wir dadurch auch viele Zentren, die andere Länder nicht haben. Da ist es dann alles auf eine Hauptstadtregion konzentriert. Und wir haben so viele Zentren, die Herausragendes leisten, zum Beispiel auch die TU Aachen. Ja, ich meine, Aachen ist jetzt keine Riesenmetropole oder sowas, auch nicht als solche bekannt. Aber es ist die technische Kaderschmiede auch der Welt. Ist doch toll.
Als Bayern sagen wir natürlich, die TU München ist auch sehr gut.
Die TU München ist sowieso Weltklasse. Ja, das braucht man, glaube ich, gar nicht zu, in ganz vielen Bereichen, auch in der Medizin zum Beispiel. Ja, aber nur um einige Beispiele zu nennen.
Klar. Daniele, du hast jetzt auch also dieses Beispiel so mit Airbus und wirklich vorne heran zu sein, bedeutet auch viel Mut zu haben. Fehlt uns manchmal Mut in der Umsetzung von den digitalen Sachen innerhalb der Verwaltung beispielsweise? Also ich als, ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, sehe das auch, wenn ich jetzt einen englischen Pass beantrage, das geht alles online. Also ich brauche überhaupt nichts mehr losschicken. Brauchen wir einfach den Mut, dass es dann manchmal so ein paar Lücken geben könnte, die wir dann unterwegs schließen müssten? Oder ist das nicht deine Meinung?
Also Mut ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort in dem Bereich. Aber es sind noch andere Sachen, wollte ich gleich nochmal dazu kommen. Also Mut in jedem Fall bei zwei Dingen. Einerseits, und das ist wirklich so wichtig, dass wir das machen, ist, dass wir analoge Systeme abschalten, uns das trauen, zu sagen, analoge Systeme sind nicht mehr die Systeme, die wir weiterhin in allen Bereichen aufrechthalten können, weil sonst schaffen wir keine Effizienzgewinne. Und sonst erleben wir auch immer mehr, dass die Leute dann doch das Analoge nutzen, weil sie das kennen und sich keine Veränderungen preisgeben müssen. Und dann funktioniert das Digitale nicht richtig. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt ja das Deutschland-Ticket. Seit vorgestern ist es sozusagen klar, dass es kommt. Und davor hatten wir das 9-Euro-Ticket. Und Minister Wissing hat von Anfang an gesagt, er möchte das nur digital haben, beziehungsweise mit einer Chipkarte. Ja, für die Leute, die jetzt kein Smartphone haben. Und dann gab es einen riesen Widerstand beim 9-Euro-Ticket. Und weil er aber dieses 9-Euro-Ticket unbedingt wollte, hat er gesagt, okay, dann machen wir es jetzt nur in Papierform. Weil die Länder und die Verkehrs- und alle gesagt haben, ja, wir haben ja auch noch Menschen mit Einschränkungen und so weiter. Und dann wurde dieses analoge Ticket 16 Millionen Mal verkauft. Wir haben aber nicht 16 Millionen Leute ohne Handy oder 16 Millionen Mobilitätseingeschränkte oder was auch immer. Das heißt, die Leute kaufen das einfach, weil sie es gewohnt sind. Und jetzt hat sich Minister Wissing durchgesetzt und hat gesagt, nein, dieses Deutschland-Ticket, das wird es nur noch digital geben. Nicht nur, weil es kostengünstiger ist, sondern auch, weil wir die Daten brauchen, die man dann auch abrufen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel zeigt, da geht es ja nicht um eine persönliche Daten, aber es ist natürlich wichtig zu wissen, wie fahren die Leute, welche Verkehre brauchen wir vielleicht zusätzlich, wo können wir auch Einsparungen machen und so weiter. Also diesen Datenschatz auch zu generieren. Das heißt, wir müssen uns trauen, analoge Systeme abzuschalten. Und das gilt insbesondere für die Verwaltung. Mhm. Das Zweite ist, was wir uns trauen müssen, ist auch von bestimmten Standards, also von der Digitalisierung nicht mehr zu erwarten, als die analoge Welt kann. Zum Beispiel in puncto Sicherheit. Auch jetzt kann mir mein Ausweis geklaut werden, der analoge Ausweis. Er kann kopiert werden. Das ist sehr, sehr unschön, wenn man das erlebt hat. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Es ist sehr, sehr unschön, dieser Diebstahl von Identitäten. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass das digitale System so sicher ist, dass es zu 100%, eine 100%ige Sicherheit gibt es nirgendwo. Die gibt es einfach nicht. Und deswegen müssen wir abstufen. Es ist was anderes, ob ich mit meiner Krankenkasse konferiere oder ob ich jetzt, ich sag mal, eine Geburtsurkunde beantrage oder eine Sterbeurkunde beantrage oder dergleichen. Das heißt, auch hier müssen wir uns trauen, einfach mal 95% zu machen und nicht immer 100% zu wollen. Aber der dritte Punkt ist meiner Meinung nach genauso richtig. Ich glaube auch, dass wir in dieser Bundesregierung ein anderes Mindset beim Digitalen haben. Es gab jetzt ja sozusagen nach der vergangenen Legislaturperiode einen Umschwung in der Regierung. Das heißt, es hat jetzt auch die Kanzlerpartei gewechselt und dadurch sind ganz neue Partner reingekommen. Ich habe das Gefühl, es ist auch eine ganz neue Generation von Politikern, also die das Digitale auch besser verstehen und die Notwendigkeit des Digitalen besser verstehen. Und davon erhoffe ich mir auch einen großen Schub.
Haben, Politikerinnen und Politiker wie du eigentlich ausreichend Zeit, sich auch weiterzubilden? Also du hast ja einen unglaublich gefüllten Kalender und wir sind ja sehr stark in Konzernen unterwegs, wo das Thema Lernkultur und lebenslanges Lernen sehr jetzt im Vordergrund steht. Und ich frage mich, siehst du da auch erste Entwicklungen, vielleicht jetzt gerade durch diese neue Generation, auch auf politischer Ebene? Oder siehst du das für was Sinnvolles auch?
Natürlich ist das toll. Also ich würde auch ganz gerne noch ganz viele Sachen lernen. Also ich finde zum Beispiel das Coden total interessant. Mhm. Wenn ich dafür mal Zeit hätte, wäre das toll. Oder man muss sich die Zeit wahrscheinlich nehmen. Ich bilde mich fort die ganze Zeit. Mhm. Ich habe zum Beispiel, weil Anne Engländerin ist, kann man das sagen, ich habe zum Beispiel permanenten Englischunterricht, weil das einfach wichtig ist und weil man im normalen politischen Geschäft in Deutschland nicht damit in Verbindung kommt. Aber wenn man dann auf internationale Konferenzen geht oder englische Gesprächspartner hat oder auch englische Pressearbeit macht, dann ist das einfach wichtig. Das heißt, ich habe da eine permanente Englischlehrerin. Wunderbare Victoria.
Grüße und, gehen raus.
aber in vielen Bereichen muss man sich natürlich schnell Wissen aneignen, weil man die Zeit nicht so hat. Aber wenn man, ich glaube, es liegt auch viel an einem selbst. Also wenn man jetzt irgendetwas sehr möchte, dann findet man auch immer die Zeit, sich da auch fortzubilden und dann in diesen Bereichen auch Wissen anzueignen, sich Fähigkeiten anzueignen.
Daniele, wünschst du dir, dass nicht nur das Digitale nicht nur gelernt wird im Digitalministerium, sondern dass die anderen Ministerien dann auch also diesen Wunsch haben, sich da ein bisschen fortzubilden?
Also wir haben ja die Digitalstrategie und das ist eine Querschnittsstrategie. Die haben wir zwar aufgesetzt, aber die gilt natürlich für alle Ministerien. Alle Ministerien haben da auch mitgearbeitet. Das ist auch klar, weil wir können nicht das Gesundheitswesen digitalisieren, wir können nicht das Bildungswesen digitalisieren, das kann auch nicht mal das Bundesministerium, weil das müssen die Länder machen, aber die ganzen Bereiche können auch nicht das Finanzwesen digitalisieren, sondern wir können so leitformlos vorgeben. Das heißt, die Digitalstrategie wurde auch schon mit allen Ministerien zusammengearbeitet, um 18 Leuchtturmprojekte und arbeiten da auch zusammen. Aber ich sag mal, da müssen wir auch noch besser werden. Wir haben auch in dieser Legislaturperiode beispielsweise Schrifterfordernisse wieder neu geschaffen in Gesetzen. Es sind eine Menge. Ich habe neulich die Zahl mal gehört, das war erschreckend. Das wird etwas sein, das wir auch in die anderen Ministerien viel stärker noch transportieren müssen, dass das so nicht funktioniert. Man kann Prozesse nicht digitalisieren, in denen ein Schrifterfordernis vorhanden ist, weil dann ist es nicht mehr digital, dann ist es analog. Das heißt, es gibt ja dieser Digi-Check, der jetzt eingeführt werden wird, und der muss sich dann um diese Dinge auch kümmern, dass Gesetze auch tatsächlich digital angewendet werden können. Und da gilt dann auch immer nicht zu sagen, das geht nicht oder das haben wir noch nie so gemacht, sondern die Frage ist eher, wie geht es?
Mhm. Ja, also das ist letztlich das ganze Thema der Verwaltung, das du jetzt ja auch schon einige Male adressiert hast, kann man nur unterschreiben. Ich glaube, dass auch das Verständnis dafür, dass es immer noch nicht richtig funktioniert, immer geringer wird in der Bevölkerung und man manchmal auch das Gefühl hat, dass durch das föderale System und auch durch die unterschiedlichen Aufteilungen auch bis zur Kommune runter immer so ein bisschen gesagt wird, ja, wir würden ja gern, aber und die anderen sagen wieder, ja, eigentlich sind wir nicht dafür zuständig. Ich glaube, die Analyse, die ist mittlerweile sehr vollständig und auch der Status quo ist gut bekannt. Was ist das Mosaiksteinchen, das jetzt wirklich noch fehlt, damit wir da sichtbaren, messbaren, einen Sprung nach vorne machen in diesem Bereich?
Ich befürchte, es ist nicht nur ein Mosaikstein. Ich befürchte, es ist vor allem die Annahme der Verantwortung in dem Bereich. Also, dass wirklich jeder seiner Verantwortung da auch gerecht wird. Mhm. Und der Wille von oben, das auch umzusetzen. Also das ist wirklich etwas, was von oben gelebt werden muss.
Glaubst du, dass es wirklich jeder schon verstanden hat? Also es hat ja auch wieder was mit Bildung, mit Wissen, mit Kompetenz zu tun, wenn man sich so ein bisschen auch digitalisierte Prozesse teilweise anguckt. Da sind nach wie vor viele Schnittstellen drin. Man hat Insellösungen generiert, die jetzt als digitale Lösungen verkauft werden. Haben wir da vielleicht doch auch noch hier und da Defizite, was so ein echtes Digitalverständnis angeht?
Also nicht nur auf jeden Fall. Ja? Hm. Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Da haben wir Defizite. Da hilft es aber nicht, sie zu beklagen, sondern man muss sie dann auch wirklich einfach ansprechen und auch ganz konkret machen, was das bedeutet, dass wir hier digitaler werden müssen. Also das ist ein Defizit und gerade in der Verwaltung, das OZG wird ja nicht eingehalten werden, das ist also das Onlinezugangsgesetz. Das sind so Sachen, die sind nicht mehr hinnehmbar. Also ich, auch wenn ich mich mit Kollegen treffe aus dem europäischen Ausland, dann sieht man auch, was da auch mit der Datenschutzgrundverordnung gilt, ja auch in Italien, und trotzdem sind die weiter. Also das ist, weil sie einfach dann noch machen, ja. Da kann man Strafzettel einfach so, kriegt man online auf eine App, kann man da bezahlen und so. Das ist vieles viel einfacher. Auf der anderen Seite werden auch die digitalen Systeme aber in Deutschland dann auch nicht richtig angewendet. Also die digitalen Möglichkeiten, die es bereits gibt, die werden dann häufig auch nicht genutzt. Das ist auch schade. Ja. Also zum Beispiel gibt es ganz interessant, in Berlin kann man, ich glaube, weiß nicht, ob überall, auf jeden Fall in meisten Stellen, auch digital seinen Parkschein bezahlen. Und auch verlängern und verkürzen, was eigentlich ein super Angebot ist, weil man dadurch natürlich auch die Parkdauer sozusagen genau erfassen kann. Also man bekommt dann keinen Parkschein, weil man 10 Minuten zu spät ist, und man kann es einfach verlängern. Oder man kann sagen, ich bin doch eine Stunde früher, da muss man weniger bezahlen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Service, aber der wird gar nicht so gut angenommen. Obwohl die Leute ein Smartphone haben, die stecken dann trotzdem ihr Geld da rein.
Vielleicht sind wir da an dem Punkt, ganz kurz, dass man eben wirklich auch manchmal Systeme abschalten muss.
So ist es, genau, deswegen meinte ich das, ja. Also zum Beispiel in Israel können Sie den Bus nicht mehr mit Bargeld bezahlen.
Ja. In Skandinavien gibt es ähnliche Entwicklungen. Ich war erst wieder in Göteborg in einem Hotel, und das ist Cash-Free-Hotel. Ja, und ist auch so. Und man gewöhnt sich dran, und es ist vielleicht so kurz zuckt man, aber dann läuft das. Und man hält die Apple Watch hin und es funktioniert gut. Also,
ja. Ich sage immer das Beispiel meiner Mutter. Wir sind 4 Kinder, also ich habe 3 Geschwister. Ja. Und meine Mutter ist jetzt kein Digital Native, ist ganz weit davon entfernt. Und hat immer gesagt, so ein Smartphone. Ich nicht, also wirklich nicht. Ja. Und ich muss auch nicht immer erreichbar sein, also ein Quatsch. Dann hat sie Enkelkinder bekommen, und dann wurden die Fotos ausgetauscht. Da gab es eine WhatsApp-Gruppe, wo die Fotos ausgetauscht wurden. Es hat Stunden gedauert, dann hatte sie ein Smartphone. Ja. Also die Frage ist immer, ist man exklusiv oder inklusive? Also wenn man sagt, kannst halt nur mitmachen, kannst halt nur Bus fahren, wenn du so eine Karte hast oder das mit einem Smartphone machst, du kannst nur parken, wenn du das auch so machst, dass wir irgendwie das digital machen, dann machen das die Leute auch.
Wenn wir jetzt das auch alles anschauen, das machen die Leute, es gibt da ein böses Schimpfwort, und das heißt digitale Euros. Wie weit sind wir auf dem Pfad mit digitalen Euros? Wäre das auch so irgendetwas, wo man dann sagt, man muss es doch setzen, dass man digital unterwegs ist?
Der digitale Euro ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Also der digitale Euro ist ja tatsächlich ein Projekt, das Vermittler dann ausschließt, Banken teilweise ausschließt, weil man ganz anders bezahlen kann auf einmal. Wir sehen ja, dass da einige Länder auch schon sehr weit sind. Das heißt, China ist da zum Beispiel sehr weit. Ich weiß gar nicht, ob die USA, sicherlich sind die da auch weiter. Und wir arbeiten da aber hart dran. Und das ist aber gar nicht so trivial, weil man insbesondere auch die Frage der Geldwäsche und so weiter hier beachten muss. Und dann stellt sich die Frage, bekommt man nur ein bestimmtes Budget des digitalen Euros? Dann macht es auch wiederum irgendwie in einigen Bereichen dann wenig Sinn. Aber digitale Euros zeichnen sich ja auch dahingehend aus, dass man zwar im Prinzip ein Konto hat, aber es ist trotzdem wie Bargeld. Also man kann es nicht zurückverfolgen im Prinzip. Und das ist sicherlich etwas, was wir zum Beispiel nicht wollen, ist, dass man damit große Immobiliengeschäfte oder Ähnliches tätigen kann, weil das immer ein Zeichen dafür ist, dass da Schwarzgeld, aber auch Schwarzgeld hört sich immer nur an, so wie Steuer und Steuer irgendwie Betrug. Das ist dann ja irgendwie nicht so schlimm, aber also das ist so manchmal das in der Bevölkerung, aber dahinter steckt dann Frauenhandel, Menschenhandel, Kinderhandel, Drogengeschäfte und so weiter und so fort, mafiöse Strukturen. Und die wollen wir jetzt nicht befeuern, indem wir einen digitalen Euro unüberlegt einsetzen. Das heißt, das wird sehr konzentriert bearbeitet, das Thema. Ich habe mich da neulich erst erkundigt. Es ist interessant, dass Sie das sagen. Sie sind die Erste, die mich da, also du bist die Erste, die mich darauf anspricht. Also ich wurde noch nie darauf angesprochen bisher, aber es ist interessant, dass das anscheinend doch ein Thema ist.
Ja. Also wie bist du
darauf gekommen?
Also ich lese immer dazu und liebe die Idee, dass man nicht so einen schweren Geldbeutel mit sich rumtragen muss und dass man international das einfacher haben könnte. und bin dann immer so sehr daran interessiert, wie es funktionieren würde, genau das dann aus dem Weg zu räumen, was du jetzt auch gerade erzählt hast. Weiß aber auch, dass es ein rotes Tuch ist für viele, viele Menschen, sobald man das Thema anspricht. Was ich einerseits schade finde, weil ich finde, die Geschichten, die dahinter stecken, die schwierig sind, die muss man angehen im Vorfeld, aber nicht automatisch dann irgendwie so, das wird nicht funktionieren, im Kopf haben.
Ich glaube, das kommt. Das kommt alleine schon, weil wir da ja auf diesem Markt im Wettbewerb stehen mit den anderen Währungen. Also und auch mit digitalen Währungen und so. Also das wird kommen, aber es wird nicht so einfach sein. Aber interessant, also das ist, weil ich wurde wirklich noch nie darauf angesprochen.
Ja, wir sind auch mit diversen Banken im Austausch und es ist kein Geheimnis, dass die sich das Thema sehr genau angucken, weil das natürlich jetzt nicht unbedingt auch immer dann bankenförderlich sein wird und da möglicherweise viele Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf stellt. Also es ist momentan vielleicht noch recht in der kleinen Community, aber wir gehen schwer davon aus, dass das sich zu einem sehr zentralen Thema entwickeln könnte.
Ja.
Vielleicht nochmal so ein bisschen Ausblick nach vorne auch. Du beschäftigst dich ja wirklich mit sehr unterschiedlichen Technologien, Innovationen, digitalen Feldern. Was ist für dich so ein bisschen die most promising, also sozusagen die interessanteste, wo du sagst, hey, hier, da sollten wir in der Zukunft richtig Vollgas geben. Da siehst du auch die Möglichkeiten, dass wir hier in Deutschland entsprechende Ökosysteme aufbauen können und ja, einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten können. Siehst du da einen speziellen Bereich, den du nennen möchtest?
Also sicherlich ist es so, dass im Bereich der KI und im Bereich der Industrie 4.0, die Vernetzung von KI und Industrie 4.0, wir natürlich mit unseren Unternehmen und mit unseren Universitäten und so weiter da ganz sehr gut dastehen und das ausbauen müssen. Und dann gibt es natürlich den Gesundheitssektor zum Beispiel, da stehen wir auch sehr gut da, sei es in der im ganzen Pharmabereich als auch in dem Bereich der Biotechnologie und so. Das sind natürlich sehr, sehr gute Bereiche. Der Bereich Mobilität hat jetzt ja auch einen sehr großen Schwung genommen mit Innovationen, autonomes Fahren. Das sind alles so komplexe Systeme, die dann digitalisiert werden. Das ist so etwas, wo wir sehr gut sind. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir auch an der digitalen Souveränität stärker arbeiten. Also gerade im Bereich der Open RAN, das sagt euch bestimmt auch was, hier vorankommen, dass wir nicht so abhängig sind von einzelnen Anbietern, die uns dann ausstatten im Mobilfunkbereich. Dass wir natürlich auch, würde mich wünschen, dass wir auch im Consumer-Bereich wieder stärker werden, das nicht so ganz den Amerikanern und den Chinesen überlassen, den Markt. Ja, aber wir haben natürlich unsere Stärken, die es auszubauen gilt.
Ganz kleines Nebenthema. Wie schaffen wir das, dass wir ausreichend IT-Fachkräfte in die Schulen hineinbringen? Also man sieht es immer wieder, dass die sag ich mal, die Gehälter in der Wirtschaft für die IT-Fachkräfte wesentlich attraktiver sind. Läuft da irgendetwas, was man unbedingt wissen müsste?
Ja, also ich bin ja auch in dem Netzwerk She Transforms IT, in dem wir versuchen, auch gerade an junge Mädchen ranzukommen. Wir wissen, dass das Bild, was die Kinder von sich selbst entwickeln, mit 6 Jahren abgeschlossen ist. Also wir müssen sehr früh damit anfangen, auch Mädchen an diese Dinge heranzuführen. Aber das beantwortet natürlich nicht eigentlich deine Frage, weil du sagst ja, wie kriegen wir die IT in die Schule? Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, jetzt IT-Fachkräfte dafür zu begeistern, Lehrer zu werden. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg, weil das sind ganz andere Typen. Also jemand, der gern codet oder so, der will jetzt nicht unbedingt Lehrer werden, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, wir müssen dieses Thema Digitalisierung insgesamt in den Lehrplan integrieren. Also jemand, der Deutschlehrer wird, eine Deutschlehrerin, ein Deutschlehrer, ein Mathelehrer, ein Physiklehrer, ein was das ich, was Lehrer, Musiklehrerin, die dürfen nicht mehr mit dem IT-Thema außen vor bleiben, sondern die müssen das alle in ihrem Studium mitlernen, und zwar pflichtmäßig, und auch in den Unterricht muss es richtig integriert werden, das ganze Thema Digitalisierung und IT. Mhm. Das ist, finde ich, der richtige Ansatz.
Jetzt habe ich fast schon eine persönliche Frage, die eigentlich keine persönliche Frage ist, aber ich war ja jahrelang ein durchaus überzeugter Dieselfahrer und habe jetzt im November bekomme ich ein vollelektrisches Auto.
Toll.
Ich sage gar nicht, dass ich irgendwie, dass das eine schlecht oder besser ist. Mich interessiert einfach die Technik. Ich glaube, wir brauchen einen Mobilitätsmix, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich sehe, du beschäftigst dich ja sehr stark mit Ladeinfrastruktur und jetzt wurden ja auch verschiedene Programme aufgelegt. Und es interessiert mich jetzt noch mehr, weil ich schon ein bisschen nervös bin so vor der Langstrecke, wenn man dann durch Kreuz und Quer Dienstreisen durch Deutschland macht und dann so mit 400 Kilometer Reichweite auskommen muss. Auf was können wir uns denn da freuen? Also was wird in den nächsten Monaten, Jahren passieren, dass dann vielleicht mein Stressfaktor noch ein bisschen runtergeht?
Also da kannst du dich auf ganz viel freuen, weil da kommt sehr viel. Das sind auch keine Versprechen oder sowas, sondern das ist tatsächlich etwas, was gerade umgesetzt wird. Mhm. Und zwar bauen wir das Deutschlandnetz auf. Das ist ein Netz, das wir mit Hilfe der Nationalen Leitstelle für Elektromobilität, die NOW, die weiß sehr genau, wie sich die Deutschen oder wie sich Leute auf deutschen Straßen bewegen und was wir brauchen an Ladeinfrastruktur, um den Hochlauf, den wir erwarten, abdecken zu können. Mhm. Und zwar nicht nur den durchschnittlichen Bedarf, was jetzt zum Beispiel Unternehmen so berechnen würden, dass es immer gut ausgelastet ist, sondern auch die Spitze, dass wir sowas wie Ferienzeiten abfedern können. Mhm. Und das heißt, wir wissen, wo wir Schnellladesäulen brauchen, wo wir Schnellladeinfrastruktur brauchen. Und die wird jetzt bis Ende 2023 aufgebaut. Das ist ein ganz neues System. Und zwar haben wir das ausgeschrieben, das Deutschland.
2023, habe ich das richtig?
Ja, wow. Das hast du richtig verstanden. Und das wurde ausgeschrieben. Das heißt, wir haben gesagt, wo diese Standorte sein müssen. Und dann sind auch ein Unternehmen auf uns zugekommen mit Fläche. Also die haben gesagt, hier haben wir auch Fläche, weil das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und da bauen wir die auf und wir bezahlen die dafür und kriegen dann gegebenenfalls eine Dividende zurück. Aber wir kriegen auf jeden Fall, die Frage ist, ob es das dann ausgleicht. Aber darum geht es am Ende nicht, sondern es geht darum, dass es marktwirtschaftlich ein wettbewerbliches Umfeld ist, das diese Sachen schafft und wir das trotzdem auf jeden Fall sicherstellen. Das ist das Deutschlandnetz. Und dann zusätzlich, das sind ungefähr 900 Standorte, und zusätzlich werden noch 200 Schnellladehubs an den nicht bewirtschafteten Raststätten entlang der Autobahn aufgebaut, die ebenfalls dafür sorgen, dass wir eine sehr gute Abdeckung bekommen. Also Ende 2023 soll das alles stehen. Mhm. Und wir sind mittendrin in der Umsetzung. Und das heißt, da kannst du dann ganz entspannt sozusagen mit dem Elektroauto durch ganz Deutschland fahren. Das ist natürlich nur die eine Sache. Schnellladen ist immer wirklich was für das Reisen und so weiter. Das ist jetzt nichts für jeden Tag.
Genau.
Ist auch teurer als das Normalladen. Ist auch momentan noch nicht so gut für die Batterien. Ich glaube, da wird es noch viele Entwicklungen geben, die das dann auch nivellieren, diese Unterschiede. Aber wir gehen natürlich auch an das Normalladen ran. Und zwar haben wir jetzt einen Masterplan Ladesäuleninfrastruktur 2 entwickelt, der auch die Kommunen nochmal adressiert. Wir haben im Moment noch viel zu wenig öffentliche Ladesäulen in den Kommunen, auch 50% sind ohne öffentliche Ladeinfrastruktur. Wir adressieren die Kommunen. Das Stromnetz ist von herausragender Bedeutung in dem Bereich. Ganz viele andere Sachen, die da jetzt angegangen werden müssen. Das heißt, das Thema wird sehr konzentriert angegangen. Also wir können uns da auch kein neues Digitalisierungs-sozusagen in Anführungsstrichen Erlebnis leisten. Ich sag mal Erlebnis, ja. Sondern das muss funktionieren. Das ist keine Geschichte, die wir mal versuchen, sondern das muss funktionieren. Wir leben in einem Mobilitätshochland, ja. Transitland, wir sind Autoland, da brauchen wir das einfach. Und dann wird es aber einen Mix geben, da gebe ich dir völlig recht, es wird jetzt nicht nur Elektromobilität geben, es wird die unterschiedlichsten Dinge geben. Aber das heißt, das ist sehr konzentriert. Dann gibt es ja auf europäischer Ebene die A4, das ist eine Verordnung, die gerade noch gerungen wird in ihren Einzelheiten, wie das auch im europäischen Ausland ist, weil es ist natürlich noch nicht überall so, auch wie wir das jetzt haben. Aber ja, da passiert viel in nächster Zeit. Man sieht auch immer mehr Autos auf den Straßen.
Ja, Und man muss ja auch bei aller Kritik sagen, dass gerade ja auch die deutschen OEMs und Zulieferer in den letzten Jahren wirklich Gas gegeben haben. Wir dürfen nicht nur noch schimpfen, sondern können auch sagen, hey, da ist wirklich was passiert, sind tolle Produkte auf dem Markt.
Ja, finde ich auch.
Da irgendwelche Namen zu nennen, genau.
Ja, finde ich auch, durch die Reihe weg. Man war ja eine Zeit lang, war man so ein bisschen in Sorge, dass man gedacht hat, okay, wo bleibt die Wettbewerbsfähigkeit in dem Bereich? Genau. Ich finde auch, das sind unheimlich gute Produkte, die richtig Spaß machen, damit auch zu fahren.
Genau so ist es.
Genau, die Anschieberin beim Elektroauto hört man ganz gut durch. Ist doch geblieben, Daniela, das Anschieben. Wie siehst du uns, also digital, wenn wir jetzt so 50 Jahre in die Zukunft schauen würden, wo glaubst du, dass wir da sein werden, digital?
Ich glaube, in 50 Jahren ist alles digitalisiert, was digital geht. Ich habe mir neulich mal gedacht, was wird eigentlich irgendwie nach der digitalen Revolution, was kommt da als nächstes, ja? Also ich meine, das wissen wir natürlich nicht, aber was ist sozusagen das nächste, der nächste große Revolution, die auf uns wartet? Vielleicht ist dann schon eine da, ja, vielleicht ist was ganz Neues entwickelt worden. Mhm. 50 Jahre, das ist jetzt so lange hin. Da ist, glaube ich, unsere Welt dann doch sehr anders aufgestellt, sehr anders organisiert, als sie das jetzt ist. Ich hoffe natürlich, und daran möchte ich auch mitarbeiten, dass sie dann auch, dass wir die Klimakrise überwunden haben. Das ist die Aufgabe der Generation, würde ich sagen, jetzt, die jetzt Politik macht, die Klimakrise zu überwinden mit Technologie. Das wollen wir dann erledigt haben, natürlich, selbstverständlich. Ich wünsche mir auch, dass wir dann noch viel stärker im Bereich Bildung vorangegangen sind. Es ist nicht hinnehmbar, dass Bildung ein Nadelöhr in der Lebensplanung der Menschen ist. Also, dass es immer noch so stark vom Einkommen und vom sozialen Status der Eltern abhängt, ist überhaupt nicht tragbar. Weder in Deutschland noch global. Und hier kann natürlich auch die Digitalisierung helfen, die Dinge gerechter zu machen, also den Zugang zu erleichtern, auch global für die Kinder Bildung zuzugreifen. Und dann kommen natürlich diese ganzen Themen wie Frauenrechte, Mädchenrechte. Wir sehen ja gerade im Iran, was da für eine Power dahinter ist. Das ist natürlich, also ich glaube, jeder von uns fiebert damit, dass sich da Veränderungen ergeben, insbesondere für die Frauen. Und natürlich Hunger der Welt, das sind die ganz großen Themen.
Du hast jetzt schon fast die Abschlussfrage beantwortet, ohne sie zu kennen, aber vielleicht kann ich es trotzdem nochmal aufgreifen. Wir kommen langsam zum Ende und eine Frage, die wir all unseren Gästen immer stellen, was sind denn so für dich die drei wichtigsten Themen in nächster Zeit? Für dich persönlich, für die Gesellschaft, für die Politik, du kannst dir die Flughöhe ein bisschen aussuchen, ein bisschen was hast du gerade schon angedeutet, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen ergänzen, drei Punkte, die dir wichtig erscheinen.
Ja, also für die Gesellschaft ist das Thema Digitalisierung, Klimaschutz, Frieden, Energiesicherheit. Das ist sicherlich, also der Umgang, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, der Umgang mit undemokratischen Regimen. Wie gehen wir auch in Bezug auf China um, in Bezug auf Taiwan um? Wie schaffen wir es, dass wir an einer Weltordnung mitarbeiten, die friedlich ist, die Bürgerrechte, überhaupt Bürger von Bürgerrechten wollen wir gar nicht reden in China oder Russland, ja, aber überhaupt demokratische, also dass die Misshandlung von, also diese ganzen Sachen, dass wir da schaffen, unsere Wirtschaft auf der einen Seite zu schützen, weil ich meine, wenn wir sehen jetzt, was passiert, wenn wir uns unabhängig von Russland machen im Bereich der Energie und so, aber das ist ja nur ein Mühe miteinander vergleichbar, wie wir mit der chinesischen Wirtschaft verflochten sind. Und das heißt, diese Fragen müssen gelöst werden, neben Klimaschutz, Digitalisierung, Bildung. Dann persönlich, ich werde nochmal Mutter nächstes Jahr. Das ist natürlich etwas, was für mich persönlich, wenn ihr jetzt danach gefragt habt, auch nächstes Jahr nochmal sehr schön wird. Ja, und für unsere Kinder eine lebenswerte Zukunft zu gestalten, in der Wohlstand, Klimaschutz und Frieden herrscht, das ist sicherlich das, woran wir alle arbeiten.
Ja, fantastische Punkte, ja, können wir nur unterschreiben. Und auch du bist der lebende Beweis, wie toll eine ja, sehr starke Karriere auch mit einer Familie einhergeht. Ich glaube, diese positiven Beispiele müssen auch immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Frage 2 kommt von N und dann sind wir schon fast am Ende.
Genau, also ich darf mal fragen, die 3 wichtigsten Sachen, die Menschen lernen sollten für die Zukunft. Was würdest du empfehlen?
Ja, also für die Zukunft, also wenn jetzt die Bildung schon da ist sozusagen, also wenn Lesen und Schreiben schon erledigt ist.
Genau.
Meinst du das?
Ja. Genau.
Was sollte man dann lernen? Also ich würde immer sagen, man muss unbedingt Fremdsprachen lernen, um sich mit anderen Völkern zu verständigen. Reisen bildet und wenn man sich miteinander austauschen kann, ist das immer gut. Das heißt Fremdsprachen unbedingt. Dann natürlich den ganzen Bereich IT zu verstehen auch, da nicht so ein Konsument zu sein, sondern auch selber da Entscheidungen zu können. Und das kann man nur, wenn man auch das weiß, wie das System funktioniert und auch einschätzen kann, warum ist etwas zum Beispiel kostenlos auf den ersten Blick oder dergleichen. Das sind 2 Sachen. Und das dritte ist, ich würde immer sagen, das Verständnis füreinander oder so, aber das kann man jetzt nicht an der Schule lernen, sondern das ist einfach etwas, was man mitbringen muss, dass man andere Meinungen akzeptiert. Mhm. Nicht meint, man selber hätte nur die Weisheit gepachtet, sondern dass sich in andere Menschen reinversetzen kann. Aber das ist jetzt nichts, was man lernen kann. Das wünsche ich mir einfach für unser Miteinander.
Ja. Lernt man an der Universität des Lebens, ne?
So ist es, genau.
Ja, wunderbar, Daniela. Das war ein ganz fantastisches Gespräch und es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass da eine sehr gute Person an dieser wichtigen Funktion ist.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für deine umfassenden und vielschichtigen Ausführungen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu unterhalten.
Mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.
Ich sage auch Dankeschön, liebe Daniela. Das war heute das Gespräch mit der Frau, die richtig gut anschieben kann, die viele, viele Mosaiksteine zusammenbringen kann, die hofft, irgendwann mal das Analoge abschalten zu können und darauf baut, dass alle Leute einander gut verstehen können. Das war heute das Gespräch mit Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Gast kennen, der ebenso spannend ist wie die Daniela heute, dann bitte einfach eine E-Mail schicken unter podcast@i4.0.de mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast. Können Sie verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und die öfters dabei sind, die wissen es ja, Philipp und ich, wir machen Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Kowak.